Ja, guten Morgen zusammen. Ich möchte heute mit euch was teilen, was Gott mir aufs Herz gelegt hat. Und ich möchte noch beginnen mit Gebet. Vater, ich danke dir dafür, dass du der liebende Vater bist. Ich danke dir dafür, dass du unser Leben siehst, dass du uns kennst, dass du uns immer wieder ansprichst und dass du uns herausziehst aus der Sünde. Und ich danke dir dafür, dass du, Herr, derjenige bist, zu dem wir hinleben dürfen und dass du uns immer wieder einlädst, in deine Gegenwart zu treten. Herr, und alles, was heute Morgen gesprochen wird, dient zu deiner Ehre. Und es soll dich verherrlichen, deinen Namen verherrlichen und zeigen, wie groß und wie herrlich du bist und deine Güte, die du zu uns Menschen hast. Deinen Namen bete ich, Jesus. Amen. Ja, ich habe sehr gerungen dieses Mal mit dem Thema, was Gott mir aufs Herz legt. Und es war auch gar nicht so einfach, irgendwie da durchzubrechen. Und gestern Abend hat Gott zu mir dann gesagt, okay, erzähl dein Leben, erzähl dein Lebenszeugnis. Ich möchte, dass du teilst, was du mit mir erlebt hast. Und ich möchte Gott alle Ehre geben über mein Leben, über alles, was er in meinem Leben getan hat. Und ich will auch euch teilhaben lassen, was Jesus in meinem Leben getan hat und wie er mich verändert hat, wie ich auf seinen Weg gekommen bin und wo ich bin, der ich heute bin. Ich bin in einer Familie aufgewachsen als zweites Kind von 9 Kindern, die meine Eltern haben. Und als ich circa 4 Jahre alt war, da haben meine Eltern den lebendigen Glauben an Jesus Christus gefunden. Sie haben ihr Leben Jesus gegeben und so bin ich in einer freien christlichen Gemeinde aufgewachsen, als typisches Christkindchen, irgendwo von klein auf aufgewachsen. In den Geschichten der Bibel im Alten Testament habe ich alle kennengelernt, so in meiner Kinderzeit, Jugendzeit. Und auch mit 8 Jahren habe ich dann mein Leben Jesus gegeben, wusste von da an, ich bin ein Kind Gottes und war so in der christlichen Gemeinschaft oft drin. In der Schule wurde ich von meinen Mitschülern und Lehrern gehänselt und gegängelt, auch wegen meiner vielen Geschwister dann irgendwann und als bekannt, und es war auch bekannt, dass meine Eltern eben die evangelische Kirche damals verlassen hatten und eben aus der Kirche ausgetreten sind. Und somit waren wir auch im Ort entsprechend ein Stück weit, geächtet nicht, aber halt auf jeden Fall war halt bekannt, okay, die sind da irgendwo in so einer Sekte drin oder wie auch immer, dass man das genannt hat. Und so kam es auch öfters dann zur Situation, dass ich von Jungen aus meiner Klasse regelmäßig gehänselt wurde und entsprechend ein Junge speziell, der hat mich so regelmäßig auf dem Schulweg auch abgepasst und hat mich da versucht zu demütigen, hat mich geschlagen, verspottet. Und ich weiß noch ganz genau, in einer Situation, als das so der Fall war, da habe ich in meinem Leben eine Entscheidung getroffen. Da habe ich eine Entscheidung getroffen, als der mich mal wieder so richtig in so eine Hecke da reingeschmissen hat. Da habe ich für mich die Entscheidung getroffen. Und ab jetzt werde ich nicht mehr zulassen, dass mich irgendjemand verletzt, dass ich Schmerzen zu, ich lasse keine Schmerzen mehr zu, ich lasse die Gefühle nicht mehr zu, ich lasse mich nicht mehr ärgern. Und egal was passiert, ich gehe da durch und meine Gefühle habe ich, meine Schmerzen habe ich abgeschaltet und es hat auch wirklich jahrelang funktioniert und es ist erstaunlich, was manchmal so eine Entscheidung auch mit sich bringen kann. Ja, das ist einfach nochmal, möchte ich euch so, diese Situation möchte ich einfach nochmal so ganz klar hervorheben, weil es eine extreme Auswirkung auf mein Leben hatte, auf mein späteres Leben. Ja, meine Eltern, die hatten einen Baustoffhandel und eine Spedition. Dadurch wurde ich von klein auf auch dazu erzogen, körperliche Arbeit mitzutragen. Ja, und entsprechend oftmals wurde der Wert meines Lebens, gerade auch innerhalb der Familie, auf meine Leistungsfähigkeit gewertet. Also das, was ich leistete, das war so das, was ich an Wert hatte. Und das wurde mir auch so gespiegelt und auch angemessen dann auch entlohnt. Immer dann, wenn ich gute Arbeit geleistet hatte, dann gab es Lob und gab es Anerkennung. Ja, ich habe aber auch Wunder Gottes erlebt in der Zeit. Als ich ein kleiner Junge war, als ich ein Teenageralter so kam, habe ich Wunder Gottes erlebt. Ein Wunder Gottes, das mir heute noch ganz bewusst ist, das war eine Situation mit meinem Bruder. Mein Bruder wurde vom Gabelstapler überfahren. Ja, wer das Gabelstapler kennt, der weiß, dass hinten extrem schweres Gegengewicht ist. Und mein Vater, der hat bei irgendwelchen Entladearbeiten auf unserem Hof, auf dem Betriebshof, ist er über meinen Bruder drüber gefahren, hier im Bauchbereich und über einen Arm. Ich selber habe den Bruder und meinen Bruder nicht gesehen, aber ich weiß von Berichten von meinem Vater, dass der Kerl so platt war wie eine Zeitung. Also komplett platt gedrückt. Mein Vater hat ihn dann selber direkt ins Krankenhaus nach Freiburg gefahren, in die Uniklinik. Und die Ärzte haben ihn untersucht und die haben zu meinem Vater gesagt, es kann gar nicht sein, dass sie über den drüber gefahren sind. Der hat keine inneren Verletzungen, da ist nichts gequetscht, da ist nichts an dem Jungen defekt, da ist gar nichts verletzt. Er hatte noch so einen blauen Bluterguss am Arm. So, ja, sie haben ihn vielleicht angefahren, aber drüber gefahren sind sie auf gar keinen Fall. Und ich weiß, dass mein Vater da drüber gefahren ist. Ich habe auf dem Gabelstaplerreifen noch den Abdruck gesehen von dem Pullover, den mein Bruder damals anhatte. Also ich habe das Wunder Gottes, ich habe die Wunder Gottes erlebt, ich habe das gesehen und ich wusste, es gibt einen Gott, der der Bewahrung schenkt, der übernatürlich in übernatürlicher Weise eingreift und ja, der real ist. Das war mir bewusst. Mit circa 12 Jahren hatte ich ein Erlebnis, dass mein geistiges Leben nochmal ein Stück weit verändert hat. Ich habe bis zu diesem Zeitpunkt, eben von circa 8 Jahren, wo ich mich bekehrt hatte, bis zu 12 Jahren, habe ich so eine regelmäßige Zeit gehabt, in der ich Bibel gelesen habe, in der ich eine Gebetszeit hatte und in der ich einfach immer auch so eine Begegnung mit Gott hatte. Aber jetzt kam eine Zeit, in der ich angefangen habe, in dieser Gebetszeit Dinge zu reden, die ich selber nicht verstanden habe. So Worte kamen aus meinem Mund, die ich nicht kannte. Und im Nachhinein, später habe ich dann erkannt, okay, Gott hatte mir die Gabe des Sprachengebets gegeben. Aber in der Gemeinde, in die wir gegangen sind, war die Lehre über Zungenreden, war, dass es vom Teufel ist. Die Lehre war, das ist nicht von Gott, ja, du bist irgendwie da außen vor. Das heißt, es wurde abgelehnt. Und so habe ich aufgrund von falscher Lehre und aufgrund von der falschen Interpretation von der ganzen Geschichte meine Bibellese und mein Gebet eingestellt, weil ich der Meinung war, dass ich so verletzlich bin oder so abgelenkt bin, dass der Teufel so einen Wahnsinnseinfluss auf mich hat, dass er sogar in meine Gebetszeit, in meine Bibellesezeit hineinkommen kann und mich so verwirren kann, dass ich überhaupt keine Möglichkeit mehr habe, mich irgendwie dagegen zu wehren. Und ja, damit war das dann für mich durch. Danach kamen natürlich auch dann die Jahre des geistlichen Mangelversorgung. Ich hatte keine Zeit mehr mit Gott. Ich habe mein Gebet eingestellt. Und von außen kamen auch noch weitere Einflüsse hinzu. Meine Eltern haben die Gemeinde gewechselt, aufgrund von Uneinigkeit und Streiten, die es in der Gemeinde gab. Und ja, wir als Kinder wurden weiterhin in den Gottesdienst mitgeschleppt oder mitgenommen, mitgezogen. Ja, das war so eine Pflicht, am Sonntag da mit dabei zu sein. Man kann schon fast sagen, es war schon ein Stück weit Zwang, einfach da auch mitzugehen, weil man musste ja so den Status quo erfüllen, auch als Familie und den Schein nach außen halten. Aber es war nicht mehr mein Glaube. Es war nicht mehr das, was mich getragen hat, es war nicht mehr das, was mich innerlich bewegt hat, was mich innerlich irgendwie ja, angepasst hat. Ja, ich sollte mich anpassen, an irgendein System, an irgendwelche Leute und das wollte ich nicht, weil ich einfach gewusst habe, es ist erstens nicht ehrlich und zweitens, es hat mir widerstrebt. Ich wollte nicht Christ spielen. Ich hatte in den Gemeinden ja, Menschen erlebt, die ein heiliges Leben als Schauspiel gespielt haben, die am Sonntag ihre Heiligkeit demonstriert haben. Und wenn ich diese Menschen beobachtet habe und habe gesehen, wie sie gelebt haben, dann war mir klar, okay, das passt nicht zusammen. Das ist irgendwie nicht, was ich möchte und ich wollte mich da nicht anpassen. Und so war ich unterversorgt. Ich war irgendwie auf der Suche und doch irgendwie gemerkt, okay, ich passe da nirgends dazu. Irgendwie mit Freunden, die so ihr weltliches Leben gelebt haben, da habe ich irgendwie nicht reingepasst. Ich habe irgendwie auch nicht bei den Christen wirklich reingepasst. Irgendwie war ich so zwischen den Stühlen und habe halt versucht, das irgendwie alles zusammenzubringen. Dann habe ich Christen kennengelernt. Die haben sich in Herbolzheim damals, also hier in Herbolzheim, niedergelassen. Und die hatten sich die Aufgabe gesetzt, in Lahr eine neue Gemeinde zu gründen. Und die hatten die Lehre des Heiligen Geistes, der Geistesgaben. Und ich fühlte mich zu denen hingezogen. Das heißt, ich bin regelmäßig bei denen irgendwie zu Hause unterwegs gewesen, habe die besucht und kam in schwere Diskussionen mit den Geistesgaben und mit den Themen des Geistes, mit denen in Konfrontation, weil ich einfach von der Lehre her und von dem her, was ich bisher so bekommen hatte, dem widerstanden habe. Ich musste da wirklich, mich da wirklich reinkämpfen und durchkämpfen. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, okay, das ist schon was, das mit den Geistesgaben und mit dem, was Gott im Leben eines Menschen bewirken soll, das hat schon Fundament. Bald schon ging ich bei denen auch in den Hauskreis. Aus dem Hauskreis wurde dann später die Flugplatzgemeinde, ist da später dann aus dem ganzen Ding raus entstanden, aus der Gemeindegründung. Also war da sehr stark auch involviert. Was in dieser Zeit auch geschehen ist, ich bin wieder zurück, habe wieder angefangen, meine Bibel zu lesen, habe wieder angefangen, mein Gebetsleben aufzubauen. Und ich bekam auch das Sprachengebet wieder. Gott hat mir das Sprachengebet wieder geschenkt. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt, okay, jetzt ist es ist die Gabe Gottes. Es ist etwas, was Gott mir gegeben hat als Geschenk. Ich habe die falsche Lehre abgelegt, habe angefangen, die Wahrheit zu bekennen und Gott hat mir das wieder zurückgegeben. Und das war dann auch der Zeitpunkt, an dem Gott mich erinnert hat, dass er mir das Jahre zuvor schon gegeben hatte. Und das ist auch der Punkt, warum ich heute auch weiß, das ist ein Beweis für mich, dass es ein Geschenk Gottes ist. Weil ich es bekommen hatte, bevor irgendjemand mir erzählt hat, was die Wahrheit ist. Und es ist auch immer wieder der Punkt, wo ich ganz fest innerlich diese Gewissheit habe, dass es diese Gaben Gottes, dass sie reell sind, dass sie auch heute noch reell sind. Weil ich es erlebt habe, ohne dass jetzt irgendjemand gekommen ist und gesagt, du musst das und das und das oder das und das und das ist die Wahrheit. Die Bibel bezeugt es und ich habe es genauso erlebt. Von da an war ich dann stark in der Gemeinde involviert, in allen möglichen Bereichen. In der Jugend war ich mit drin, in der Technik, irgendwelche Baueinsätze, alles Mögliche, was da war. Zum Teil auch im Lobpreisteam. Alles, was gerade dran war, überall, wo man jemanden gebraucht hat. Ja, der Klaus, der war immer irgendwie da, der hat immer mit angepackt. Und so war ich da mit drin in dieser Gemeinde. Und ja, ich bin auch geistlich gewachsen. Gott hat Dinge angefangen in meinem Leben zu verändern. Und war eine Zeit, in der wieder so ein geistlicher Wachstum einfach da war. Daraufhin sind aber auch Jahre gefolgt, in der eine Unsicherheit im geistlichen Bereich sich stark gemacht hat in meinem Leben. Ausgelöst wurde das Ganze durch einen Jugendleiter, der mich an ihn gebunden hatte. Also wir hatten eine sehr enge Beziehung, wir hatten ein sehr enges Verhältnis. Was ich aber nicht gemerkt hatte, ist, dass er sich das ausgenutzt hat und dass er mich an sich gebunden hat. Diese Bindung wurde sehr jäh unterbrochen. Da hat Gott einen richtigen Schnitt gemacht. Dieser Mann ist in Ehebruch gefallen mit einer Jugendlichen aus unserem Kreis. Und durch diese Enttäuschung und durch dieses Offenbarwerden dieser Sünde in seinem Leben war bei mir wirklich wie ein Schnitt. Also es war wirklich wie eine Schere. Klack, war das Band abgeschnitten und ab dem Zeitpunkt war ich auch nicht mehr an diesen Mann gebunden. Aber es folgt natürlich eine Zeit in der Enttäuschung und meine Beziehung zu Gott auch wieder lau wurde. Ich habe einfach irgendwie den Boden unter meinen Füßen ein Stück weit verloren. Ich war enttäuscht und ich habe auch nicht gelernt gehabt, mit meinen Enttäuschungen, mit meinem Leben zu Gott zu gehen und die Dinge von ihm anschauen zu lassen, von ihm füllen zu lassen, sondern ich war an Menschen gebunden. Und dieses Binden an Menschen, das bringt natürlich Enttäuschung und dann auch wieder den Weg weg von Gott, ja, weil man einfach auf das falsche Fundament baut. Geistlich bin ich dann irgendwie so vor mich hingehumpelt. Ich hatte keine lebendige Beziehung mit Gott mehr gehabt. Ich bin in alle möglichen Dinge reingerutscht. Ein großes Thema war dann auch die Pornografie, in die ich reingerutscht bin, die natürlich durchs Internet immer zugänglicher wurde und in der Abwärtsspirale von der Pornografie immer mehr in die Unzucht gekommen und diese Abwärtsspirale ist auch durch eigene Kraft nicht aufzuhalten. Ja, da habt ihr keine Möglichkeit, euch dagegen zu wehren aus eigener Kraft. Jetzt habe ich mich aufgemacht und ich habe das Abenteuer gesucht. Es war dann so ein Punkt, wo ich einfach gesagt habe, okay, viele Dinge haben sich verändert, jetzt mache ich mich auf, jetzt gucke ich, wie es weitergeht. Habe mich da irgendwo mit irgendeiner Firma in Verbindung gesetzt, bin dann einmal quer durch die Sahara mit dem LKW 4 Wochen lang unterwegs gewesen, auch durchs Minenfeld durchgefahren. Gott hat seine Hand über mir gehalten, deswegen stehe ich heute noch hier. Hätte auch Bums machen können, dann wäre ich weg gewesen, aber Gott wollte anders mit mir verfahren. War dann auch noch eine Zeit in Bosnien und Kroatien, direkt nach dem Krieg. In den Jahren 96, 97 bin ich da auch nochmal hin als humanitärer Helfer. Auch dort habe ich oft Gottes Schutz erlebt und gesehen, wie er mich auf der Straße oder auch in körperlichen Gefahren bewahrt hat, wo er einfach seine Hand über mir gehalten hat. Und ich einfach auch gesehen habe, ja, Gott hält mich irgendwie, wusste ich, er ist da und er gibt mir seinen Schutz. Danach habe ich meinen Erfolg mehr auch in meine Suche nach im Erfolg gesucht. Ich habe geschaut, wo kann ich denn jetzt, wie kann ich denn weitermachen, wie geht es weiter für mein Leben. Habe dann meinen Meister gemacht und war dann in verschiedenen Werkstätten als LKW, als Werkstattmeister unterwegs. Habe dort gearbeitet, habe dort meine ganze Energie reingelegt, habe 16 bis 20 Stundentage gearbeitet, alles Mögliche, Gas gegeben, um zu schauen und zu gucken, okay, da finde ich jetzt meine Erfüllung, da gibt sich jetzt Gas, da geht es jetzt richtig ran und da möchte ich erfolgreich sein. Aber auch da habe ich gemerkt, dass das Ganze nur irgendwie in einem Burnout landet. Bin nicht ganz bis zum Burnout gekommen, aber war kurz davor. Ein Zeichen davon war immer, wenn ich Urlaub hatte, wurde ich krank. Und habe einfach gemerkt, dass ich über meine körperlichen Leistungsfähigkeit hinausgehe. Und war dann auch so der Punkt, dass wir damals dann auch eine berufliche und soziale Veränderung vorgenommen haben. Wer uns kennt, Christine und mich, wir sind damals dann auch nach Kanada gegangen. Wir haben uns dort neu beruflich orientiert. Wir haben auch einfach gesellschaftlich eine Veränderung erlebt, was uns gut getan hat, wo wir einfach mal so aus dem Trott hier rausgekommen sind und ganz neu einfach Dinge lernen durften und auch mussten, um wieder ein berufliches und soziales Umfeld aufzubauen. Ja, in Kanada sind wir dann in der Vineyard-Gemeinde dort, haben wir uns angeschlossen. Ich war wieder mehr geistlich aktiv, war auch in verschiedenen Bereichen involviert, aber das Thema Pornografie ist immer stärker geworden und ich konnte es nicht ablegen. Ich war in einer Abwärtsspirale und war in dieser Abwärtsspirale auch in der Isolation angekommen. Ich war isoliert von meinen Gefühlen, von meinen Schmerzen, war isoliert von meinen Emotionen, auch Scham war ein ganz großes Thema. Ich hatte niemanden, dem ich richtig mich offenbaren konnte, hatte keine Beziehungen. Wir hatten gute Freunde, aber richtige Beziehungen, die in mein Leben hineingesprochen haben, die mein Leben irgendwie berührt haben, war nicht da. Wir sind dann zurück nach Deutschland gekommen, 6,5 Jahre später. Und ich kam dann hier 2014 in die Gemeinde. Und ja, war in diesem ganzen Schmutz, in diesem ganzen Dreck war ich drin und ich war isoliert, ich war in mir selber irgendwie gefangen. Gefangen in meiner Sünde, gefangen in all dem, was sich so in meinem Leben angehäuft hatte. Und in dieser Zeit hat Gott mich dann konfrontiert, er hat mich angesprochen. Ich möchte euch mal vorlesen, mit was er mich angesprochen hat. Ich habe die Bibel gelesen und ich habe Jakobus 2 gelesen. Jakobus 2 ab Vers 14. Und das möchte ich euch vorlesen, weil es einfach so ein Punkt war, an dem Gott den Finger auf mein Leben gelegt hat. Wo er den Finger auf mein Leben gelegt hat und hat gesagt, okay, entscheide dich. Du stehst an einer Weggabelung und du musst dich entscheiden. Was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, hat aber keine Werke? Kann etwa der Glaube ihn erretten? Wenn aber ein Bruder oder eine Schwester dürftig gekleidet ist und der täglichen Nahrung entbehrt, aber jemand unter euch spricht zu ihnen, geh hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch. Ihr gebt ihnen aber nicht das für den Leib Notwendige. Was nützt es? So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Es wird aber jemand sagen, du hast den Glauben und ich habe die Werke. Zeige mir aus deinem Glauben ohne Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne Werke. Und ich werde dir aus meinen Werken den Glauben zeigen. Gott hat zu mir gesagt, Glaube ohne Werke ist tot. Und ich habe mein Leben angeschaut und ich habe gesehen, mein Glaube ist tot. Da waren keine Werke. Und ich lese jetzt mal weiter. Du glaubst, dass nur einer Gott ist? Ja, das habe ich geglaubt. Da steht es hier auch im Jakobus. Du tust recht, auch die Dämonen glauben das und zittern. Also allein zu glauben, dass Gott Gott ist, ja, ist gut, ist richtig. Auch die Dämonen glauben das. Das ist die Wahrheit. Auch selbst die Dämonen können sich davon nicht. Auch sie bezeugen es. Willst du aber erkennen, o eitler Mensch, dass Glaube ohne Werke nutzlos ist? Und das war dann der Punkt, wo Gott gesagt hat, okay, jetzt wird es Zeit, dich zu entscheiden. Willst du es erkennen? Bist du bereit, dich dem zu stellen? Oder lässt es bleiben? Oder denkst du halt einfach, naja gut, lassen wir es mal so weiter dahin plätschern. Und mir war auch klar, wenn ich diese Entscheidung nicht treffe, wenn ich jetzt nicht die richtige Entscheidung treffe, dann ist das für mich eigentlich auch das Todesurteil. Dann wird aufgrund meiner Sünde der Tod folgen. Ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt worden, da Isaak seinen Sohn auf den Opferaltar legte? Du siehst, dass der Glaube mit seinen Werken zusammenwirkte und der Glaube aus den Werken vollendet wurde. Und die Schrift wurde erfüllt, welche sagt, Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet und er wurde Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Ist aber nicht ebenso auch Rahab die Hure aus Werken gerechtfertigt worden, da sie die Boten aufnahm und einen anderen Weg hinausließ? Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Ich habe erkannt, dass wenn mein Glaube nicht darin mündet, dass der bußewürdige Frucht hervorkommt, dann ist er tot. Und hier an der Stelle möchte ich auch nochmal ganz klar sagen, es geht nicht um die Werke. Es geht nicht darum, dass wir irgendwelche Werke tun, um uns vor Gott rechtfertigen zu können. Es wird niemals möglich sein, einem Gott zu begegnen, einem Gott, der den Himmel und die Erde geschaffen hat. Es wird niemals möglich sein, so ein Gutmensch zu sein, so gut zu leben, dass du Gott begegnen kannst. Der einzigste Weg, Gott zu begegnen, ist von Gott selbst. Gott selbst hat seinen Sohn Jesus Christus gesandt, um uns zu begegnen. Ja, Jesus ist gekommen, um uns zu begegnen. Da ist nichts, was wir tun können, damit wir gerecht vor Gott stehen können, damit wir ja, einem Gott begegnen können. Das ist das, was alle anderen Religionen lehren. Sie lehren dich, was du alles tun musst, damit du Gott begegnen kannst. Das wirst du nie schaffen. Jesus selbst, der Sohn Gottes, ist zu uns gekommen, damit wir dem Vater begegnen können. Also wir müssen unterscheiden zwischen einmal einer Werksgerechtigkeit, dass wir uns anstrengen und irgendetwas tun, damit wir Gott begegnen können. Und wir müssen erkennen, dass es aber auch ein Leben ist, wenn wir ein Leben haben mit Gott, ein Leben ist, das gute Werke hervorbringt. Und wenn diese Werke nicht hervorgebracht werden aus unserem Leben, dann ist dein Glaube tot. Und so war mein Glaube war tot. Da waren zwar irgendwelche christlichen Aktivitäten, aber es war ein toter Glaube. Ja, ich habe mein Leben angeschaut und ich habe erkannt, dass mein Glaube tot ist. Und das ist das, was vorhin der Esther auch vorgelesen hat. Ja, wie kann ich prüfen, ob mein Glaube tot ist? Lies die Bibel, schau dir an, was sagt Gott über den Missbrauch der Zunge? Sagt er, was sagt Gott über Streitsucht? Was sagt die Bibel über diese ganzen Dinge? Was sind diese Werke? Was passiert in deinem Leben? Siehst du die Frucht des Geistes? Sind da die Früchte des Geistes? Oder sind da die Dinge, die halt einfach irgendwie im Leben sich entwickelt haben und dann bin ich halt so, ich kann mich halt nicht verändern und da passiert halt nichts. Es ist halt meine Kindheit schuld und der ist schuld und der Pastor ist schuld und jener hat schuld. Alle möglichen sind schuld und ich finde alle möglichen Ausreden und Entschuldigungen, warum ich so bin, wie ich bin. Aber das ist nicht das, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt was anderes. Die Bibel sagt, es ist dieser Glaube, und aus diesem Glauben kommen die Werke, aus diesem Glauben kommt die Veränderung. Um einfach nochmal kurz zu beschreiben, was mein Zustand war in der Situation. Ich habe mein Leben angeschaut und ich habe erkannt, dass mein Glaube tot ist. Ja, ich habe gesehen, das sind keine Früchte des Geistes. Gott und der Gottesdienst waren für mich so langweilig geworden. Ich erinnere mich, dass ich sogar mal beim Gottesdienst aufgestanden bin. Ich bin nach Hause gelaufen, weil ich mir einfach nichts mehr damit anfangen konnte. Ich bin aufgestanden, habe gedacht, okay, komm, das hat alles keinen Sinn hier, das, lass es bleiben. Ja, die Rettung, sie ist allein Gottes Gnade und sie kann nicht verdient werden. Wir sind aus Gnade errettet und nicht aus Werken. Aber wenn du in deinem Leben keine Früchte des Geistes, wenn dein Leben keine Früchte des Geistes zeigt, wenn da keine Werke sind, die den Geist Gottes in deinem Leben hervorbringt, die er durch dich wirkt, die er hervorbringen kann, dann ist auch dein Glaube tot. Am Sonntag im Gottesdienst zu sitzen, ist kein Anzeichen eines lebendigen Glaubens, ja? Sondern es kann eine reine Tradition sein, und das kann ich euch aus eigener Erfahrung sagen. Ich kann es bestätigen. Auch wenn du das gesamte fromme Vokabular anwenden kannst und auch genau weißt, wie man sich im Gottesdienst verhält und was man alles tun muss, damit man nach außen schön und heilig aussieht, ja, dass das alles von der Fassade her passt, dass jeder denkt, ja, das ist doch alles super, das passt doch alles, was da geschieht in dem Leben. Ja. In meinem Fall war für mich klar, ich brauche einen neuen Start. Und so habe ich dann auch die Entscheidung getroffen. Ich will einen lebendigen Glauben. Und ich bin zu Gott gegangen und ich habe ihn gefragt, was ich machen soll. Und ich habe ihn auch gefragt, wie ich vorgehen soll. Ich wusste, das, was ich habe, das, was ich gelebt habe bis zu dem Zeitpunkt, das ist nicht im Willen Gottes. Und ich habe aber auch erkannt, dass ich selber keine Weisheit habe, dass ich selber nicht weiß, wie das funktionieren soll. Ich habe nur meinen Ist-Zustand gesehen und ich habe gesehen, was Gott zu mir sagt. Und ich wusste, das ist eine Riesenlücke und ich weiß nicht, wie ich da drüber kommen kann. Ich weiß nicht, wie ich es überbrücken kann, aber ich wusste, ich kann zu Gott gehen, weil er es weiß. Weil er derjenige ist, der mir das Leben gibt, weil er derjenige ist, der mir versprochen hat und in seinem Wort verspricht, dass er in mir diese Werke wirken möchte und durch mich. Der Startpunkt war dann für mich das Entscheidungsseminar. Das war so der Punkt, wo ich dann auch gewusst habe, okay, ich muss einen Punkt haben in meinem Leben, an dem ich jetzt einfach diesen Startknopf, diesen Reset-Button drücke. Und durch dieses Entscheidungsseminar, wo ich da hingegangen bin, konnte ich diese alten Entscheidungen zerstören, Entscheidungen aufheben, Entscheidungen aufgeben, widerrufen. Und vor allem, was in diesem Punkt war, eine der wichtigsten Entscheidungen war, diese Festlegung, die ich als Jugendlicher, als Kind getroffen habe, keine Schmerzen mehr zu spüren, diese Entscheidung zu widerrufen. Und das habe ich gemacht. Ich habe diese Festlegung in meinem Leben, ich habe sie widerrufen. Und ich habe das Wort Gottes darüber ausgesprochen und ich habe ihn gebeten, dass er mir Heilung schenkt, dass er mich wiederherstellt, dass er in mein Leben kommt und dass er die Führung übernimmt. Und von da aus ging es dann Schritt für Schritt weiter. Da kamen dann diese Werke, ja, das, was Gott dann in mir gewirkt hat. Ich habe die geklauten Sachen, die Dinge, die ich geklaut hatte, die habe ich zurückgebracht. Ich habe Versicherungsbetrug aufgedeckt und zurückbezahlt. Ich bin von Pornografie frei geworden. Gott hat mich frei gemacht. Ich habe in meinem Leben das Werk Gottes gesehen. Ich habe gesehen, wie Schritt für Schritt Gott angefangen hat, mein Leben zu verändern, Schritt für Schritt. Und einige von euch sind Zeugen davon. Sie haben erlebt, wie die Kraft Gottes mich verändert hat. Aber das ist alles nicht aus meiner eigenen Kraft und nicht aus meiner eigenen Kraftanstrengung passiert, sondern aus der Kraft Gottes, aus der Kraft des Heiligen Geistes. Ich habe mich an Gott geklammert und ich habe ihn gebeten, mich zu verändern. Ja, er hat mein Leben verändert und sein Werk wurde an mir sichtbar. Und es wird immer noch sichtbar, immer sichtbarer. Der Prozess der Heiligung hat begonnen. Und immer da, wo ich an meine Grenzen stoße, immer da, wo ich merke, ich komme an den Punkt ran, dass ich irgendwas aus den alten Gewohnheiten oder dass irgendwo Dinge sind in meinem Leben, wo ich nicht weiterkomme, wo ich an eine Blockade rankomme oder an Punkte rankomme, wo ich merke, da sind einfach Dinge in meinem Leben, die nicht in Ordnung sind. Da ziehe ich mich nicht mehr zurück, sondern dann nehme ich mein Herz und ich halte es Gott hin und ich sage, Gott, bitte beschneide mein Herz. Beschneide mein Herz, nimm die Dinge weg, die dir nicht gefallen. Gestalte mein Herz, gestalte mein Leben nach deinem Willen. Und so sehe ich, wie sich Dinge verändern, wie es weitergeht. Und ich spüre, wie Gott in mir Dinge gestaltet und Dinge schafft, die ich aus meiner Kraft nie geschafft hätte. Diese Veränderung, ja, dieses Wirken Gottes in meinem Leben. Und das zeigt mir einfach auch, dass es bei Gott keine hoffnungslosen Fälle gibt. Ja, wenn ihr irgendwo da seid und denkt, Mensch, ja, hört sich jetzt zwar alles schön an, aber bei mir ist das alles anders. Nein. Für dich gibt es genau dieselbe Hoffnung wie für mich. Ja, wenn du in deinem Leben da bist und denkst, ja, ich weiß nicht. Nee, Jesus ist für dich, für deine Schuld gestorben. Und wenn du dies annimmst, wenn du diese Kraft Gottes annimmst und in deinem Leben wirken lässt, egal wo du stehst, ja, dann wirst du auch in diese Freiheit kommen. Er wird dich führen, er wird dich leiten und er wird in dir diese Werke freisetzen. Weil er hat es versprochen und Gott lügt nicht. Egal wo du stehst in deinem Leben, er ist die Antwort. Kehr um von dem Punkt, wo du bist. Kehr um und lass ihn machen. Frag ihn, wie er es macht, wie es gehen soll. Frag ihn, wie und wo. Er will dein Leben, er will dich verändern, lass es zu. Und ich möchte euch dazu auch nochmal eine Bibelstelle, eine Schrift vorlesen aus dem Hebräer, die genau das nochmal so ein Stück weit widerspiegelt, was ich auch erlebt habe. Und zwar möchte ich aus dem Hebräer 12 vorlesen, ab dem Vers 12 bis zum Vers 29. Und zwar ist die Überschrift von diesem Abschnitt in der Bibel: Heiligung im Blick auf das Ziel. Darum richtet auf die erschlafften Hände und die gelähmten Knie und macht gerade Bahn für eure Füße. Damit das Lahme nicht abirre, sondern vielmehr geheilt werde. Jagt dem Frieden mit allem nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Und achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide. Dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch beunruhige und die vielen durch diese verunreinigt werden. Dass nicht jemand ein Hurer oder ein Gottloser sei wie Esau, der für eine Speise sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Denn er wisst, dass er auch nachher, als er den Segen erben wollte, verworfen wurde, denn er fand keinen Raum zur Buße, obgleich er sie mit Tränen eifrig suchte. Und ich habe gerade tatsächlich in Mose gelesen, wie Esau sein Erstgeburtsrecht verkauft hat für eine Linsensuppe. Wir haben das Erstgeburtsrecht als Kinder Gottes. Wir haben den Zugang zum Vater. Und das Interessante ist, ich habe das bisher nie wirklich so gelesen oder verstanden gehabt, Esau hat nicht nur sein Erstgeburtsrecht verloren, sondern er hat auch den Segen verloren. Das waren zwei verschiedene Events. Das erste, weil er es nicht geehrt hat. Das zweite wurde ihm geraubt durch Betrug. Denn ihr seid nicht gekommen zu dem Berg, der betastet werden konnte, und zu dem entzündenden Feuer und dem Dunkeln und der Finsternis und dem Sturm und dem Schall der Posaune und der Stimme der Worte, deren Hörer baten, dass das Wort nicht mehr an sie gerichtet werde, denn sie konnten nicht ertragen, was geboten wurde. Und wenn ein Tier den Berg berührt, sollte es gesteinigt werden. Und so furchtbar war die Erscheinung, dass Mose sagte, ich bin voll Furcht und Zittern, wir sind nicht im alten Bund, sondern wir sind im neuen Bund. Ihr seid gekommen zum Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, und sind zu den Myriaden von Engeln einer Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter aller, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten und zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes, und zum Blut der Besprengung, das besser redet als das Blut Abels. Seht zu, dass ihr den nicht abweist, der redet. Denn wenn jene nicht entkamen, die den abwiesen, der auf Erden die göttliche Weisung gab, wie viel mehr wir nicht, wenn wir uns von dem abwenden, der von den Himmeln her redet, dessen Stimme erschütterte damals die Erde, jetzt aber hat er verheißen und gesagt, noch einmal werde ich nicht nur die Erde bewegen, sondern auch den Himmel. Aber das noch einmal deutet die Verwandlung der Dinge an, die als geschaffen erschüttert werden, damit die Unerschütterlichen bleiben. Deshalb lasst uns, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen, dankbar sein, wodurch wir Gott wohlgefällig dienen mit Scheu und Furcht. Denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Und unser Gott will nicht die Menschen verzehren. Er will nicht, dass die Menschen verzehrt werden, sondern so Gott möchte, dass die Sünde verzehrt wird. Und ich möchte euch einladen, dass ihr, wenn ihr Sünde habt in eurem Leben, dass ihr sie von Gott verzehren lasst und dass ihr dann zutreten könnt zum Thron der Gnade und dieses Leben findet. Das Leben, das die Werke Gottes widerspiegelt. Amen.